Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Maurizio Jacobacci. Hallo Maurizio.
Servus.
Servus, genau, die Begrüßung wie bei Teil 1, der Ex-Münchner, der für die Löwen gearbeitet hat und jetzt nur noch die Leute mit Servus begrüßt. Ja, sehr sympathisch. Über 60 haben wir gesprochen am Ende der letzten Folge, Maurizio. Deshalb möchte ich da natürlich noch weitermachen, weil ich hatte eine Frage mir notiert. Da hast du sofort Wind aus den Segeln genommen. Das fand ich sehr spannend. Nämlich, du hast über den Saisonstart gesprochen. 2 Spiele, 5:0 Tore, 1. Platz in der 3. Liga. Und mich hätte interessiert, wenn die Vorbereitung so schwierig war, warum war es dann so gut überhaupt, die ersten 2 Spiele da so zu bestreiten? Und du hast am Ende des ersten Teils gesagt, ja, es war eigentlich schlecht, dass ihr so erfolgreich gestartet seid. Ja, also konnte man nach der Vorbereitung eigentlich nicht darauf schließen, dass ihr die ersten 2 Spiele mit insgesamt 5:0 gewinnt, richtig?
Ja, das ist so, weil wir hatten in der Vorbereitung enorm viele Schwierigkeiten, zu Torchancen zu kommen, Tore zu erzielen. Wir hatten Mühe eben in diesem Bereich und wir waren auf der Suche nach einem Goalgetter. Und den hatten wir nicht gefunden und haben dann natürlich immer wieder Ausschau gehalten, wo es etwas geben könnte. Aber die Meisterschaft stand vor der Tür. Und wir haben dann im ersten Spiel aus Not der Tugel gemacht und haben dann dieses Spiel defensiv sehr solid gespielt. Gegen einen guten Gegner, Waldhof Mannheim ist ein guter Gegner dazumals gewesen noch, ist auch jetzt in der Schwierigkeit natürlich auch, aber es ist das erste Spiel, man weiß nie, wo man steht, hat man genug gemacht und so weiter, war die Vorbereitung, wie sie sein sollen und sie wollten natürlich schon, dass die Vorbereitung nicht optimal war. Aber wir haben da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wenig zugelassen, defensiv, haben uns einige Chancen herausgespielt, hatten auch das Glück des Tüchtigen in diesem Spiel und gewannen dieses Spiel dann auch verdient, muss ich sagen, 2:0. Aber klar, das erste Spiel, das ist ist einfach so, man muss es einfach positiv gestalten können, um dann wirklich gut in die Saison zu starten. Und dann das zweite Spiel in Duisburg war so, dass wir in dieser Woche uns mit einem Goalgetter einig wurden. Das war der Joe Schwarz. Der kam von Jan Regensburg. Der hat eigentlich wenig mit uns trainiert gehabt. Aber wir wussten von seinen Qualitäten, hat dann gegen Duisburg gespielt. Und in diesem Spiel hat er natürlich 2 Tore geschossen, das 2. und das 3. Tor. Und von daher war das natürlich optimal und wir haben dieses Spiel 3:0 gewonnen. Und klar, mit natürlich neuen Goalgetter, der sofort seine Qualitäten ins Spiel gebracht hat, war das natürlich ein Dosenöffner, wie man sagt. Und wie man die 60er Münchner Fans kennt, die fingen schon an zu schwärmen. Das heißt, ja, eben dann nur noch aufwärts gehen. Und das war natürlich eben, wie gesagt, war natürlich Gift. Das war Gift. Wir hatten dann das 3. Spiel gegen Lübeck, wo wir sehr gut angefangen haben. Nach 15 Minuten hätte es schon 2:3:0 stehen sollen. Wir haben 1:0 geführt, bekommen dann ein dummes Tor auf ein Eckball, Eigentor. Und nach 25 Minuten stand es 2:1 für Lübeck. Und wir haben dann auf ein Tor gespielt. Aber leider dieses Spiel, was wichtig gewesen wäre, dieses Spiel auch noch für uns zu entscheiden, das haben wir dann 3:1 verloren. Und auf diese Niederlage folgten 3 dazu. Glücklich oder unglücklich, ich meine Sandhausen 3:0 gegen Aue 2:1 verloren, nachdem dass wir 1:0 geführt haben, das 2:0 machen hätten sollen und am Schluss des Spiels nicht nur das 1:1 bekommen haben, sondern noch zusätzlich das 2:1 für Aue, was uns dann die Niederlage beschert hat. Und nach diesem Spiel ging es dann nach Ingolstadt, eins und geführt und so weiter. Wir haben dann 60 Minuten eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, ihm gar nichts zugelassen, auswärts verdient 1-0 in Führung. Wie es dann kommt, auf einen Rückpass, unnötigen Rückpass von einem eigentlich erfahrenen Spieler, bekommen wir das 1-1, also ein Geschenk von uns. Am Schluss haben wir dieses Spiel auch 2-1 verloren. Also die Vorrunde, die war nicht von Glück eigentlich gesegnet für uns. Wir haben schon gewisse Spiele wirklich, wirklich unglücklich verloren. Diese Mannschaft hätte es eigentlich nicht verdient für das, was sie eigentlich auf dem Platz gezeigt hat.
Du hättest eigentlich auch noch so einen Spieler wie den Reisinger gebraucht, gell? Der ja dein Co-Trainer war, Stefan Reisinger. Der war hier ja auch schon zu Gast bei Im Kopf des Trainers, ist ja mittlerweile auch Pro-License-Inhaber.
Ja.
Und apropos Im Kopf des Trainers, wenn du uns unterstützen möchtest, würden wir uns sehr freuen. Geh doch mal auf unsere Internetseite www.imkopfdestrainers.de und komm in den Premium Supporters Club und werde nicht nur Fan, der du hoffentlich schon bist, sondern auch unser Unterstützer. Und als Dankeschön gibt's auch ganz, ganz viele Goodies. Zum Beispiel kriegst du kostenlos das Techniktraining von Nate Weiss vom VfB Stuttgart, seine Ball Mastery, die kostet normalerweise 12,99 und viele andere Dinge wie bei Buchverlosungen bist du ganz vorne mit dabei. Oder du darfst das Allerbeste in den direkten Austausch mit den Fußballlehrern aus dem Podcast auch kommen. Und einige Stammtische haben wir ja schon mit Fußballlehrern und eben Im Kopf des Trainers Supportern dann auch schon veröffentlicht. Also, helf uns gerne, komm in den Premium Supporters Club. Damit machen wir weiter, Maurizio, mit der einen Sache, die ich am Ende der ersten Folge geteased habe. Und zwar, es gab medial eine Sache, wobei in München wird man schnell medial kritisiert bei 6 Zeitungen, von denen du gesprochen hast, die dir angekreidet wurde, als du nämlich vor deinem letzten Spiel als 60-Trainer gegen Dortmund 2 den Fanliebling und Vizekapitän und den Torwart Marco Hiller offiziell zur Nummer 2 gemacht hast, ihn also degradiert hast und David Richter zur neuen Nummer 1 gemacht hast. Was interessant war und was man als Spieler ja auch nicht macht, Hiller hatte davor via Bild-Zeitung öffentlich gemeckert über die Situation. So, was ist da wirklich aus deiner Sicht passiert? Lass uns in den Kopf des Trainers schauen. Wie lief das rund um diese Entscheidung und würdest du sie nochmal so machen oder was ist da alles passiert?
Ja gut, das eine ist, das Private mit dem Beruf oder mit dem Sport zu trennen. Das ist sehr wichtig. Hiller ist ein angenehmer Artgenosse, guter Typ. Ist natürlich aus dem Nachwuchscenter 1860 rausgekommen. Ist ein 60er Spieler. Aber hier ging es, wir hatten gegen Saarbrücken, da stand der Richter das letzte Mal im Tor. Dazumals, der Hiller hätte ihn dann wieder ersetzen sollen. Das habe ich ganz klar kommuniziert. Intern habe das auch mit meinen Assistenten besprochen gehabt, mit dem Torhüter-Trainer. Es ist nicht eine alleinige Entscheidung von mir so gewesen. Ich habe das mit meinem Trainerstab auch diskutiert und zugrunde diskutiert auch. Und Richter hätte gegen Saarbrücken das letzte Spiel gehabt. Der Hiller hätte gegen Pippinsried spielen sollen, um dann aufzubauen, damit er gegen Unterachim das nächste Meisterschaftsspiel dann im Tor stehen soll. So war der Plan. Und das habe ich auch öffentlich kommuniziert. Wieso, warum? Weil der Hiller sich nicht zu Schulden gekommen lassen hatte vorher, weil er natürlich auch gut performt hat. Und er sollte seine Chance weiterhin haben, als Torhüter Nummer 1 im Tor zu stehen. Das war der Grund am Anfang. Dann kam das Pippinsried-Spiel, was wir dann auch 1-0 verloren haben, wo er nicht optimal aussah beim Gegentor. Aber es ging auch um, wie hat er sich präsentiert. Nicht nur als Spieler, sondern das Verhalten in sich. Ich hätte mir erwartet, als Führungsspieler, als Captain dieser Mannschaft, dass er dort in der Halbzeit gewisse Dinge auch angesprochen hätte. Und da kam einfach nichts von ihm. Und das hat mich eigentlich enttäuscht in diesem Spiel, weil Pippen Sweet, das war ein Spiel, das wir hätten absolut gewinnen sollen, müssen, um da einen weiteren Schritt Richtung Finale zu gehen im Regionalpokal, was uns ermöglicht hätte, eventuell im DFB-Pokal dabei zu sein. Und da kam einfach nichts von seiner Seite. Und auf diese Niederlage, die nicht gut war, ganz klar nicht. Wir haben noch einen Penalty verschossen, wie gesagt. Wir sind ausgeschieden, wir haben uns lächerlich gemacht. Habe ich ganz klar dann entschieden, auf der nächsten Woche vor dem Unter-Aachen-Spiel, okay, was mache ich und wieso mache ich das? Ich wollte der Mannschaft, die gegen Saarbrücken ein fantastisches Spiel gemacht hat, 3-2 gewonnen hat in Saarbrücken, den Bayern-Bezwinger, den Frankfurt-Bezwinger, dieser Mannschaft wollte ich mein Vertrauen schenken und gegen Unteraching auch auf den Platz bringen. Und so habe ich mich entschieden, dann dem Richter weiterhin das Vertrauen auszusprechen. Und ja, da hat der Hiller dann nicht optimal auch reagiert, ging dann in die Presse, was auch nicht gut war. Aber das hat mir auch gezeigt, dass er über der Mannschaft stehen wollte. Und das geht nicht. Ich glaube, das war eine Momentaufnahme in diesem Sinne, diese Entscheidung für Richter und gegen Hiller in dieser Situation. Und von daher hätte er sich dann in den nächsten Wochen ja wieder aufdrängen können, um weitere Einsätze zu haben. Und das war eigentlich diese Entscheidung, die ich dann getroffen habe mit Richter, der dann seine Aufgaben immer wieder gut auch gemacht hat. Und ja, das war eigentlich der Grund, wieso, dass der Hiller da plötzlich dann auf der Bank sitzt.
Das dürfte dich ja dann bestätigt haben, oder? In deiner Entscheidung, dass der Hiller dann eben so ja Unsauberes abliefert danach und dann zur Presse geht und da lästert. Weil das hat dich ja dann wahrscheinlich darin bestärkt, dass du gesehen hast, okay, das ist nicht der Mannschaftsspieler und Führungsspieler, den du eigentlich genau in so einer Situation gebraucht hättest. Weil dann wäre er nämlich ruhig geblieben und hätte alles für die Mannschaft gemacht und hätte den Richter unterstützt, oder?
Ja, ich glaube, das war meine auch Erwartungshaltung. Klar, man kann enttäuscht sein. In seiner Situation sowieso, er war ja jahrelang klarer Stammkeeper. Und jetzt, das ist die Kehrseite einer Medaille. Und du kannst aus dieser Situation dich auch von der besten Seite präsentieren. Das heißt, du machst die Faust im Sack, du kämpfst dich wieder dran, du zeigst dem Trainer, hey Trainer, du machst einen Fehler und du behauptest dich dann durch die Trainings und zeigst so deinen Charakter, deine Persönlichkeit. Und sein Verhalten nachher war sicher nicht optimal. Nicht gut, finde ich, gegenüber dem Team und gegenüber auch dem Trainerstab, wie auch immer die Entscheidung sein sollte. Du hast dich so zu verhalten, dass es nicht der Mannschaft schadet. Am Schluss des Tages geht es klar, geht es um Resultate, aber es geht auch um gewisse Prinzipien. Wie gesagt, alles läuft gut für dich. Okay, alles ist gut. Nein, es ist nicht gut. Wenn die Resultate nicht stimmen, ist es auch nicht gut. Aber dein Verhalten ist auch wichtig. Und da hat er eben auch gezeigt, mit seinem Verhalten, ja, dass, ja.
Dass dann die richtige Entscheidung war, ja, auf jeden Fall.
Ja, die richtige Entscheidung sei dahingestellt. Aber es war, ich habe nicht gegen ihn entschieden, sondern für den Richter in diesem Moment. Aber es war ja ein Moment. Aufnahme und er hätte das akzeptieren sollen und weiter an sich arbeiten.
Bist du als Trainer in der Münchner Zeit, in diesem schwierigen Umfeld, in einem Club, den man als Kultclub genauso bezeichnen kann wie als Chaosclub, bist du da dünnhäutiger geworden als Trainer oder täuschte der Eindruck?
Es ging schon an die Substanz, muss ich ganz klar sagen. Auch schon, dass mir die Arbeit bei 60 München enorm viel Freude und Spaß gemacht hat. Ich war wirklich mit Freude immer tagtäglich auf dem Platz mit den Spielern. Ich versuche die Spieler auch mitzunehmen. Das heißt, ich will, dass sie mitpartizipieren und nicht nur konsumieren. Das heißt, Verantwortung tragen zu können, durch Gespräche verstehen, was ist das Beste für sie, damit wir den nächsten Schritt auch machen können. Wenn die Resultate nicht immer gestimmt haben, auch Lösungsansätze finden. Ich war im regen Austausch mit meinem Captain, mit dem Verlat, aber auch mit dem Mannschaftsrat, um eben als gewisse Lösungen präsentieren zu können, wenn es notwendig war natürlich. Aber am Schluss meiner Arbeitszeit mit natürlich 60 München, wo dann wirklich scharf geschossen wurde, muss ich ganz klar sagen, da wurde ich natürlich auch automatisch dünnhäutig. Das ist ein Effekt, den man dann so auch wahrnimmt. Man passt dann auch wieder auf, okay, was sagt man nicht. Man ist wirklich auf der Verteidigungsposition und versucht sich dann nicht in Situationen zu bringen, die eben das Ganze noch verschlimmern könnten. Ganz klar. Aber wie gesagt, das eine sind die Resultate, die nackten Resultate, und das andere sind natürlich auch Resultate, individuell einen Spieler weiterzubringen. Heute sind natürlich andere Spieler, die bei mir vielleicht gespielt haben, die Unzufriedenen, jetzt heute. Und in meiner Zeit waren es andere, die unzufrieden waren. Man kann nicht jeden glücklich machen, aber entscheidend ist schon, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt und gemeinsam versucht, auch Resultate, positive Resultate an den Tag zu legen. Und darum sage ich, das Wir-Gefühl, der Team-Spirit, was ich auch immer versucht habe, weiter zu entwickeln und zu fördern, damit eben dann diese Erfolge dann auch wieder zurückkommen konnten.
Wenn du sagst, es wurde scharf geschossen, war dann die Entscheidung am Ende, dich freizustellen, ist das dann die größte Enttäuschung für dich überhaupt gewesen in deiner Trainerlaufbahn, oder wie nimmt man sowas auf? Wie bist du damit umgegangen, einfach als Mensch, nicht als Trainer?
Ja gut, es ist immer enttäuschend, wenn man freigestellt wird, vor allem wie es jetzt hier stattgefunden hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ich diese letzten zwei Spiele der Vorrunde, der Hinrunde gegen Arminia Bielefeld wie auch gegen Waldhof Mannheim hätte bestreiten dürfen mit der Mannschaft, um dann wirklich einen Strich zu ziehen und eine richtige Analyse machen zu können, okay, was hat funktioniert und was hat weniger gut funktioniert, wie kamen die Resultate zustande, weil es gibt so viele Beispiele. Ich meine, das Viktoria-Köln-Spiel, wo wir 2-1 verloren haben in der 93. Minute. Wir waren 1-0 zurück. Wir haben das 1-1 geschossen, Halbzeit 1-1, zweite Halbzeit. Hätte ein Penalty für uns gegeben sollen. Der Spieler, der gefoult wurde, dem wurde die gelb-rote Karte gegeben wegen Simulation. Also das heißt, wir haben diesen Penalty nicht bekommen. Das wäre das 2-1 für uns gewesen. Und in der 93. verlieren wir 2-1. Also, das heißt, für das nächste Spiel gegen Jan Regensburg zwei Spieler nicht zur Verfügung, weil sie mit Rot rausgeschickt wurden. Ich auf der Tribüne, wir spielen gegen Jan Regensburg das nächste Spiel, dezimiert, sind besser als Jan Regensburg, die Erster sind und müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, aber es steht 0-0. 93. Minute, letzte Aktion von Jan Regensburg und wir verlieren dieses Spiel 1-0. Also so ging ein wenig diese Saison für uns, diese Vorrunde vonstatten. Und wie gesagt, wie ich vorher gesagt, diese Mannschaft hätte ganz andere Resultate verdient gehabt gegenüber diesen Punkten, die sie dann auch am Schluss hatte zu meiner Zeit. Und Was sie gesät hat, hat sie eben nicht geerntet. Und heute, wenn man die Spiele ein wenig so verfolgt, wie sie jetzt haben, das Quäntchen Glück, das es einfach braucht, das haben sie heute. Und ich freue mich natürlich für sie, dass es gut läuft, natürlich. Aber wie gesagt, eine gewisse Vorarbeit wurde schon getätigt.
Definitiv. Wie lange hat es dann aber gedauert, bis du das Ganze verarbeitet hast, diese Enttäuschung der Freistellung?
Ja, es geht schon natürlich ein paar Tage, geht das natürlich schon, weil man macht sich natürlich schon, man reflektiert natürlich schon, was hat diese Saison alles mit einem gemacht und wieso kam so etwas zustande. Und man reflektiert sich natürlich, wo hätte ich was besser machen können. Wie gesagt, wer nichts tut, der kann auch keine Fehler machen. Und der ein oder andere Fehler habe ich ganz sicher gemacht, das ist so. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich auch vielleicht mehr Punkte gehabt. Aber ein Trainer ist da, um Entscheide zu treffen. Und er ist auch ein wichtiger Faktor für einen Verein. Er ist einer der wichtigsten Arbeitnehmer in einem Verein. Er hat eine große Verantwortung und es geht ja nicht nur, eine Mannschaft zusammenzustellen oder auf den Platz zu bringen, um einem Spieler zu sagen, wieso bist du heute nicht dabei oder wieso spielst du nicht. Also Entscheidungen treffen ist nicht einfach und das muss der Trainer machen. Für das ist er angestellt und diese Persönlichkeit und diese Charakterzüge, die braucht es, um eben gewisse Entscheidungen zu treffen. Und die sind nicht immer schön, aber man muss diese einfach treffen.
Und ein Tipp für alle Amateurtrainer aus deiner Münchenzeit, aus deinen Erfahrungen dort, kannst du eine Sache uns Amateurtrainern zurufen, was man irgendwie vielleicht nicht machen soll, was du jetzt zum Beispiel in München gelernt hast?
Ja, das Wichtige ist, also was ich jedem raten kann, ist natürlich einen guten Kontakt zu den Spielen zu haben, mit jedem versuchen auch zu sprechen, weil jeder ist auch wichtig. Es ist nicht einfach, weil man hat doch einen Kader, der ziemlich groß ist. Die Zeit, um mit jedem immer wieder zu reden, ist auch nicht immer gegeben, weil man hat natürlich dann auch andere Verpflichtungen. Man muss den Gegner beobachten, man muss den Trainerstab auch auf Trab behalten. Der Trainerstab ist ja auch enorm wichtig. Es geht ja nicht nur um die Spieler, es geht ja auch um den Trainerstab, der Konditionstrainer, den Assistenten, den Videoanalysten, den Torhütertrainer. Die muss man auch immer warm halten und sie loben oder ihnen sagen, okay, ich möchte das und das, wie können wir das miteinander auf die Beine stellen? Also delegieren können ist auch enorm wichtig für einen Trainer und sie müssen aber auch wissen, was will ich von euch, wie wollen wir das umsetzen? Und der Trainer in den Amateurbereichen, der hat natürlich nicht einen großen Stab, ja, vielleicht einen Assistenztrainer, aber mit ihm gut besprechen vor dem Training, was wollen wir umsetzen, wie wollen wir das Training aufbauen und vor allem die Möglichkeit ihnen bieten, dass die Spieler eben immer die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen, das offene Ohr zu haben, ob es dann mit dem Assistenten ist oder mit mir. Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass er die gleiche Sprache spricht wie ich. Aber klar, man muss sich immer wieder diese Aufgaben ein wenig abwechseln. Einmal spricht er mit jemandem, dann spreche ich wieder mit diesem und er wechselt die Seite und so weiter. Und das ist enorm wichtig. Und die Kommunikation ist schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein.
Ein wahnsinnig wertvoller Hinweis, weil das geht eigentlich auch jedem, der schon mal als Trainer gearbeitet hat, so, dass man das sich schon immer vornimmt, aber du schaffst es nicht, mit dem gesamten Kader immer auch zu kommunizieren in Einzelgesprächen. Aber deshalb umso wichtiger, wenn du sagst, das kann ruhig auch dann der Co-Trainer übernehmen oder der Torwarttrainer. Hauptsache einer aus dem Trainerstaff. Wichtiger Punkt. Und besser hätte man den letzten Übergang nicht machen können. Du hast nämlich gesagt, vor dem Training vielleicht mal mit dem Spieler reden, denn übers Training wollen wir zum Abschluss jetzt noch ganz kurz quatschen. Und eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle, die auch du natürlich als Pro-License-Inhaber bekommst, ist: Was ist die härteste Übungsform oder Spielform, die du in deinem Repertoire als Trainer hast? Also wo wird es für die Spieler am allerhärtesten in deinem Training?
Gut, man sollte versuchen, natürlich alles mit Ball zu machen. Auch die konditionellen Aspekte, meinen Ball halten, mit Toren, ohne Tore, das ist natürlich eine gute Übung. Wobei man wissen muss, wenn man den Ball hinzunimmt auf einen konditionellen Aspekt, dann kann sich immer wieder ein oder andere Spieler rausmogeln. Und es ist so, dass vielleicht in der Vorbereitung hat man bessere Möglichkeit natürlich, wo man einen spezifischen Konditionsteil machen kann, wo es nur um eine Laufübung geht. Und diese Laufübung ist natürlich schon sehr anstrengend. Die habe ich immer wieder ab und zu getätigt. Das ist 60 Meter in 10 Sekunden, 20 Meter in 10 Sekunden. Und das ist eine Navette. Das heißt, du machst 60 Meter in 10 Sekunden Sprint. Du hast dann 20 Meter, die du in 10 Sekunden machst. Und dann gehst du wieder, startest, du machst wieder 60 Meter in 10 Sekunden. Du machst das 5-mal und dann kommt die zweite Gruppe. Und du machst eine Serie von 5x5, 60 Läufe, und dann hast du eine Serienpause. Und du machst diese 3-mal, und das ist schon eine harte Nuss. Aber diese Übung ist ja nicht nur, um den konditionellen Aspekt zu fördern, dass sie konditionell dann wirklich auf ein Top-Level kommen. Es fördert auch den Team-Spirit, weil Jeder hängt sich rein, und der eine, der vielleicht besser drauf ist, hilft dem, der weniger gut drauf ist. Hey, komm, wir machen das, wir zeigen dem Trainer. Und jeder hat irgendwie den Gedanken, ah, dieser Scheißtrainer, denn der gleiche Gedanke. Und das Wichtige ist, dass eben diese Spieler dann zusammenhalten und jeder diese Übung so macht, dass sie nach dem Training dann sagen, hey, die haben das gemeinsam geschafft. Und das ist auch ein psychologischer Aspekt, den du dann reinbringen kannst. Aber noch einmal, es gibt dann auch andere Übungen, die Small Side Games, die ich gerne mache. Das ist ein 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 bei 16er Größe Feld. Und da spielst du offensiv, defensiv, du spielst auf 2 Tore. Und das geht schon, das ist ein Small Side Game, das sind so Turnierformen, ich immer wieder gerne mache, weil du hast da alles drin. Du hast Torschuss, du hast das Verteidigen, du hast das 1 gegen 1, du hast den konditionellen Aspekt, also du hast da wirklich alles drin, und es macht am Schluss trotz allem Spaß, weil du spielst.
Und du hast gesagt, Taktik ist dir besonders wichtig. Woran merkt man denn bei deinen Trainingseinheiten eben, dass du besonderen Wert auf die Taktik legst?
Ich habe immer zwei Tage vor Spiel, wenn Samstag Spiel war, habe ich am Donnerstag den offensiven Aspekt gemacht auf dem Platz. Das heißt 11 gegen 11, wobei die 11 Gegner, die 11 gegnerische Mannschaft, die haben halb aktiv gewirkt. Und wir haben der Offensivaktion dann gestartet. Wie kommen wir dann zum Ziel? Was wollen wir machen? Das ist der offensive Aspekt 2 Tage vor dem Spiel. Und einen Tag vor dem Spiel habe ich dann den defensiven Aspekt einstudiert. Defensiv wollen wir so und so angreifen. Wir wollen den Gegner auf eine Seite locken. Wir wollen das Gegenpressing so arbeiten. Und das war dann der defensive Aspekt. Also wir hatten den offensiven und den defensiven Aspekt. Und dann kamen noch die Standards dazu am vorletzten Tag, wo wir dann die Standards eingeübt haben, offensiv wie auch defensiv. Das sind die 2 letzten Tage, wo wir dann wirklich auf den taktischen Aspekt dann uns fokussieren, um dann eben gewappnet in dieses Spiel reinzugehen. Und das natürlich mit einer ganz klar glattalen Vorstellung des Gegners gegolten.
Finde ich insofern extrem interessant, weil ich da sofort an den Football denke, wenn du sagst, du separierst Defensiv- und Offensivtraining, zum Beispiel eben an 2 verschiedene Trainingstage. Denn die Footballer, die haben ja sogar Defensiv- und Offensivtrainer. Wenn du es entscheiden dürftest für alle, im Profifußball, sollte man auch als Cheftrainer vielleicht noch einen Spezialisten als Defensivtrainer und noch einen Spezialisten als Offensivtrainer haben? Oder ist das nicht notwendig, so wie im Football?
Ja gut, die Situation ist eben der Trainer, der ist natürlich da. Er muss das Ganze beobachten können. Er muss von allem eine gewisse Ahnung haben, Stich Kondition, taktisch-technische, technischen Fertigkeiten und so weiter. Wie kann man das und das schulen? Und wenn man natürlich gute Assistenten hat und die auch deine Philosophie umsetzen können, das braucht natürlich Synergien zwischen diesen Leuten. Wir müssen ganz klar wissen, der Trainer, der will das so, so, so und so und so. Dann ist es eine gute Sache. Aber wenn du nicht einen Trainerstab hast, du gehst immer alleine irgendwo hin und du bekommst deine Assistenten aufgesetzt, das sind deine Assistenten, dann bist du alleine. Bis das wirklich ineinander greift, da vergehen Jahre. Das ist wahnsinnig schwierig. Und das Defensivverhalten, defensiv einen Gegner, seine offensiven Aktionen zu zerstören, ist einfacher der Mannschaft beizubringen, weil es geht ja nur um Verschieben der ganzen Mannschaft oder der Block verschiebt so und so und die ganze Mannschaft macht das und das am Schluss. Ist einfacher, das der Mannschaft beizubringen, als wenn man Offensivaktionen einstudieren muss. Weil Offensivaktionen sind so viele Sachen, die dazukommen. Es ist dein Mitspieler, der Laufweg, der Ball, der Gegner, die Räume kennen und so weiter und so fort. Und bis du zu einer Offensivaktion kommst und dann zu einer Chance, da muss schon viel passieren. Und das hat mich immer wieder in meiner Richtigkeit gestärkt, dass wir eigentlich zu vielen zu Chancen gekommen sind, leider diese Chancen nicht verwertet haben. Aber wenn du schon zu Chancen kommst, ist es auch, du machst sehr viel auch richtig. Und darum sage ich, wenn du schon nur einen Assistenten hast, den du mitnehmen kannst, wo du wirklich das Verständnis hast und er auch weiß, deine Philosophie, dann hast du schon etwas sehr, sehr Wichtiges.
Und dann kann man den dann eventuell dann umfunktionieren, dann teilweise auch eben zu einem Defensiv- oder Offensiv.
Ja, ich habe zum Beispiel den Videoanalysten gehabt, der auch als Assistent gewirkt hat. Und ich habe ihm dann auch delegiert für die stehenden Bälle. Ich habe gesagt, schau, okay, wir wollen defensiv so und so stehen. Das und das, Raumdeckung zum Beispiel, gibt ja Raum- oder Manndeckung oder die gemixte Sachen. Aber ich hatte auch immer Manndeckung gehabt bei den stehenden Bällen defensiv. Und ich bin dann weggekommen und bin an die Raumdeckung gegangen. Und das hat auch gut funktioniert. Das habe ich dann akzeptiert. Und ich habe gesagt, okay, du zeigst mir das Ganze, wer und was wo stehen soll. Ich schaue mir das an am Schluss und wir gehen dann diesen Weg. Und das hat auch gut funktioniert. Offensiv haben wir auch gewisse Sachen miteinander diskutiert. Ich habe ihn dann auch wieder delegiert zu gewissen Dingen. Und das Zusammenspiel ist ja enorm wichtig. Der Trainerstab ist enorm wichtig für einen Trainer, weil er gehört dazu. Und darum sage ich ja, in Italien oder in Deutschland und in Frankreich, in den Profiligen ganz oben, der Trainerstab, der kommt ja immer mit dem Trainer. Und der geht auch immer wieder weg mit dem Trainer. Es hat eine Logik dahinter. Weil sie können sich auf den Trainer einstellen. Sie wissen, wenn der Trainer weggeht, gehe ich auch mit. Aber wenn der Trainer wieder etwas findet, gehe ich auch wieder mit. Und dieses Zusammenspiel dieses Trainerstabs ist enorm wichtig. Und das ist natürlich nicht überall möglich, in der dritten Liga nicht, in der zweiten Bundesliga auch nicht immer möglich. Also muss man ein wenig handeln können. Aber einen Mann solltest du versuchen, immer mitzunehmen.
Wunderbar. Dann vielen Dank für diesen abschließenden Tipp. Dann sag uns nur, letzter Blick in die Glaskugel. Wo werden wir dich an der Außenlinie wiedersehen?
Wie gesagt, ich habe die dritte Liga kennengelernt. Mein Wunsch wäre natürlich schon gewesen, wieder in der dritten Liga aufzutauchen. Ob es eine Möglichkeit geben wird, das wird sich herausstellen. Aber die Situation ist immer so, wenn du irgendwo etwas findest in dieser Zeit jetzt, wo es um Nichtabstieg, Aufstieg und so weiter geht, wenn etwas passiert, passiert immer in der unteren Region etwas. Und da muss man dann natürlich schon auch aufpassen, okay, gibt es eine Möglichkeit und was sind die Chancen, etwas dort auch zu bewirken? Aber das Ziel ist natürlich schon, irgendwo arbeiten zu können, wo man mir auch die Zeit gegeben wird, um etwas richtig Gutes, Positives aufzubauen.
Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg dafür und dass wir dich schnell irgendwo an der Seitenlinie wiedersehen. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant. Die Zeit mit dir ist verflogen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Maurizio Iacobacci, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, sehr ehrlich, war sehr interessant, was du über deine Erfahrungen auch gesagt hast, die Tipps, die du gegeben hast. Also merci vielmals, dass wir ja so viel Zeit miteinander verbringen durften. Danke.
Es war eine Freude auch für mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung und auf ein andermal. Danke.
Danke, alles Gute und bis bald.
Ciao,
tschüss.
Ciao,
ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagediverecords.de